Gelobt sei der Name des Herrn. Gott liebt mich so, wie ich bin. Er kennt mich. Wenn du mich kennen würdest, würdest du mich lieben? Ich bezweifle es wahrscheinlich. Gott kennt mein Herz, Gott kennt mein Leben. Und bevor wir uns setzen, richtet euch nach links, nach rechts, begrüßt euch und sagt, Jesus liebt dich. Und ich liebe dich auch.
Jesus liebt dich, Ruben.
Jesus liebt dich, Bruder. Jesus liebt dich. Amen. Da ist sehr viel Liebe im Raum. Setzt euch bitte. Ich hätte euch eigentlich noch stehen lassen sollen, weil ich die Bibel lesen möchte, aber weil ich so müde bin, habe ich es vergessen. Macht nichts, bleibt sitzen. Und ich möchte ein paar Verse lesen, Verse, die aus dem Text sind, der für die Konferenz programmiert war. Das Motto ist mitten in diesem Text und befindet sich im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 14 bis 21. So wie ihr sitzt, lasst uns gemeinsam das lesen, es wird projiziert. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 14 bis 21. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch, und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur oder Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnet ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet oder uns beauftragt mit dem Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Amen. Ich freue mich aus ganzem Herzen, heute mit euch hier gemeinsam zu sein. Ich freue mich über die Botschaften von heute Morgen. Ich freue mich über den Lobpreis von heute Morgen, von heute Abend. Ich freue mich so sehr, wieder daheim zu sein. Eigentlich, ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich eigentlich überall, wo ich hingehe und mich wohlfühle, es zu Hause nenne. In Rumänien habe ich mich wohlgefühlt und fühle mich wohl, weil ich dort meine Großeltern gehabt habe. In Österreich, weil meine Familie ist. In Amerika sind meine Großeltern jetzt. Beim Studium habe ich jetzt eine kleine Familie von internationalen Studenten und fühle mich wohl. Und für mich ist überall und nirgendwo daheim. Aber ich freue mich sehr, hier zu sein, und der Herr hat wunderbar gearbeitet und hat mir zwischen zwei sehr komplizierten Fronten einen Flug geschenkt, weil einen Tag bevor ich abgeflogen bin, war der ganze Flughafen in Frankfurt im Streik und ich hätte im Flughafen Däumchen sehen können für ein oder zwei Tage. Und genau einen Tag danach haben die Tornados in Tennessee begonnen, dort wo ich wohne, und der Flugverkehr streikt auch. Und genau zwischen diesen zwei Tagen hat mir Gott die Gnade geschenkt, einen Flug zu erwischen, der ohne Probleme hierher gekommen ist. Gelobt sei der Herr auch dafür. Ich fühle mich müde heute Abend und ich weiß nicht, was ihr von mir erwartet. Ich kann euch nur sagen, ich kann euch heute Abend nichts geben. Ich kann euch heute Abend nichts geben. Aber ich weiß, dass Gott, der heute reich und voller Gnade hier ist, weiterhin Gnade schenken kann. Er hat uns so reichlich gesegnet, hat uns Gnade geschenkt, hat uns seine Gegenwart geschenkt, hat uns heute Freude geschenkt, hat uns heute Lieder geschenkt, Gebete geschenkt, Wort geschenkt, dass wir in seiner Gegenwart stehen können. Reichen wir unser Herzen heute weiterhin aus zu ihm und erwarten wir alles von ihm, der uns schenken kann, der uns Gnade geben kann, der uns füllen kann, der uns verändern kann, der uns eine Identität geben kann. Ich möchte zu Beginn in eine Geschichte hineingehen und ich möchte, dass du dir das vorstellst, dass du mit mir mitdenkst. Vielleicht ist diese Geschichte auch deine Geschichte. Vor 20 Jahren oder vielleicht mehr oder weniger ist eine Familie von rumänischen Eltern aus einem Land, das sie gekannt haben, aber das unter kommunistischer Besatzung war, geflüchtet in ein Land, das sie nicht gekannt haben. Einer Sprache, die sie nicht kannten, Menschen, die sie nicht kannten, Umgebung, die sie nicht kannten. Dieses Land hieß Österreich. In diesem Land wuchs dieser Junge auf oder dieses Mädchen auf, ist aufgewachsen, ist in die Schule gegangen und diese Familie, die in Rumänien eine Pfingstgemeinde war oder eine gläubige Familie, hat eine Gemeinde gegründet, wo sie sich versammelt haben. Das war die einzige Zuflucht. Wo sie gebetet haben, geweint haben, gefleht haben, weit weg von ihren Eltern, weit weg von ihren Freunden, und sie haben sich versammelt. Und dieses Kind ist zu Hause aufgewachsen mit rumänischer Sprache, mit rumänischer Tradition. Am Abend, in der Nacht. In der Früh geht das Kind in die Klasse und kommt hinein, türkisch, serbisch, kroatisch, deutsch, wienerisch, was auch eine eigene Sprache sein kann. Und so ist er hingegangen. Am Sonntag in die Pfingstgemeinde, am Montag in die Schule, wo Gott nichts, oft nichts verloren hat. Und wenn du sagst Pfingstgemeinde, sagen die Pfingst was, kann man das essen? Und es kommt die Zeit und in der Gemeinde ist es einerseits, zu Hause ist es andererseits. Ein Leben zwischen zwei Sprachen, ein Leben zwischen zwei Kulturen, ein Leben zwischen zwei Mentalitäten. Es kommen Entscheidungen zu treffen, es kommen Prüfungen im Leben und da kommt eine Frage in diesen Menschen hoch, irgendwann: Wer bin ich eigentlich? Ich identifiziere mich mit dieser Geschichte, weil es ist auch meine Geschichte. Vielleicht ist es auch deine Geschichte. Vielleicht hast du keinen rumänischen Hintergrund, aber irgendwann im Leben kommen die Fragen hoch und du fragst dich, wer bist du? Irgendwann sagst du, du bist der Sohn von Mama und Papa. Aber irgendwann kommst du und sagst, warte mal, ich will eine eigene Identität haben. Wer bin ich eigentlich? Mama hat ihre Karriere gewählt, Papa auch. Irgendwann haben sie gewählt, dass sie einander heiraten. Irgendwann haben sie Kinder bekommen, sind nach Österreich gezogen oder leben hier. Aber wer bin ich? Bin ich einfach ein Produkt meiner Eltern? Bin ich einfach ein Anhängsel meiner Eltern? Führe ich einfach etwas fort, was sie gemacht haben? Lebe ich einfach nur, weil die so gelebt haben? Oder wer bin ich eigentlich? Diese Frage kommt hoch irgendwann. Diese Frage ist in meinem Leben auch hochgekommen. Aber ich möchte heute Abend, dass wir in eine Geschichte hineingehen, eines Mannes, der... Ich kann mir vielleicht in dem Neuen Testament niemanden vorstellen, der mehr Identitätskrisen in seinem Leben gehabt hat oder mehr damit zu kämpfen gehabt hat als dieser Mensch. Dieser Mensch war aus seiner Familie heraus, keiner konnte so sein wie er. Er war aus dem Stamm Benjamins, ein sehr lesener Stamm, der dienen konnte. Er war Pharisäer, er hat die beste Schule gehabt, die man haben konnte. Es war das Oxford von damals mit dem besten Professor von damals. Er war hoch angesehen, er war vielleicht der Nächste auf dem Sitz der Hohepriester. Es war Saulus. Und wir möchten heute Abend diese Geschichte ein wenig anschauen von ihm, weil diese Geschichte spricht sehr viel über Identität. Und eigentlich dieser Text, den wir heute gelesen haben, ist eingebettet in einer Krisensituation, wo die Menschen ihn hinterfragt haben, die Korinther, wer er eigentlich ist, ob nicht die anderen besser sind als er. Er verteidigt sein Amt, er verteidigt seine Identität und sagt, wer er eigentlich ist. Dieser Mensch kommt in seinem Leben zu einem Krisenpunkt. Wir hassen Krisen. Oh, wir hassen Krisen. Aber die Krisen zeigen uns eigentlich, wer wir sind. Und die Krisen zeigen eigentlich, was wir wissen. Und die Krisen zeigen eigentlich, wo wir eigentlich stehen im Leben. Und es kommt eine Krise in seinem Leben. Und alles, was er von sich geglaubt hat, alles, was er von Gott geglaubt hat, alles, was er geglaubt hat, dass ihm zugehört, was er ist und was er kann, zerbricht auf einmal. Weil manchmal im Leben, bevor Gott dich aufbaut, muss er alles zerstören, was du bist, was du glaubst von dir. Weil wir glauben oft von Gott Dinge, die wir uns selber vorstellen, und wir machen Gott aus Gott einen Lebkuchenteig, wo wir die Form ausstechen, die uns gefällt. Und bevor Gott uns die Identität geben kann, die er eigentlich in uns möchte, muss er uns dekonstruieren, muss er uns brechen. Muss aus der Box hinauskommen und wir sagen, Gott, du bist schon hier, du gefällst mir. 1-Euro-Münze, roter Kaugummi. 2-Euro-Münze, blauer Kaugummi. Und wir glauben, Gott ist ein Kaugummiautomat. Oder was auch immer, oder ein Feuerwehrmann, den du anrufst und er kommt, wenn es brennt. Und wenn nicht, ist er schön zu Hause dort in der Sitzung und wartet auf deine Telefonnummer. Wenn du nicht brauchst, bleibt er dort. Gott muss unsere Eigenschaft, unser Verständnis über ihn oft zerbrechen. Wir möchten heute Abend schauen, was hat eigentlich Paulus verstanden, wer er in Christus ist. Und diesem Text, bevor er, und eigentlich die ganze Botschaft seiner Evangelien ist eigentlich über die Botschaft zentriert, die die Veränderung bringt. Es gibt eine Botschaft, die uns Identität gibt. Es gibt etwas, das uns Identität gibt. Es ist niemals etwas in uns, das uns Identität gibt. Es ist etwas, das von Gott kommt und das heißt Evangelium. Und Paulus spricht hier und sagt uns in Vers 19, ich werde durch alle Verse durchgehen, vielleicht nicht systematisch, ich will euch jetzt nicht mit Bibelstudium am Abend zustopfen, aber ich will ein paar Dinge hier klarstellen. In Vers 19, im ersten Teil sagt er, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht an. Das ist die Botschaft, die Identität gibt. Es geht nicht um irgendeine Identität, es geht um die wahre Identität, die uns nur Gott geben kann. Das Problem war, wie auch heute Morgen gesagt wurde, dass Gott uns geschaffen hat, eine Identität zu haben, die vollkommen ist, die perfekt ist, die uns Erfüllung schenkt, die uns Gnade schenkt, die uns glücklich macht. Aber wir Menschen haben uns entschieden, unseren eigenen Weg zu gehen. Und dieser eigene Weg hat einen Bruch zwischen Gott und uns gemacht. Und dieser Bruch war so groß und ist so groß, dass ihn kein Mensch aus eigener Kraft, aus eigener Macht überbrücken kann. Und kein Mensch kann aus eigener Kraft die Initiative treffen, etwas zu tun. Religionen und gute Taten sind voll in der Welt und die Menschen versuchen dadurch zu Gott zu kommen. Aber Gott hat gesehen, dass es nur eine Möglichkeit gibt, uns mit ihm zu versöhnen, indem er, der Schöpfer, durch Christus Schöpfung wird und zu uns gekommen ist. In Christus war Gott. Genauso wie das, was ich jetzt machen werde und merkwürdig erscheint, ist das, was Gott gemacht hat. Weil wir glauben und die Menschen haben geglaubt, Gott ist dort irgendwo heilig. Und es wurde gesagt, er ist heilig, er ist unantastbar. Und wir Menschen sind weit weg und sind Sünder. Und wir müssen hinaufklettern durch eigene guten Taten, bis wir zu Gott kommen. Aber das klappt nicht. Und Gott hat dieses Konzept der Menschen gebrochen und hat gesagt, wisst ihr was? Ich werde in Christus Mensch und ich komme zu euch. Und ich komme zu euch und ich bleibe nicht hier stehen in der ersten Reihe in der noblen Sitzung, sondern ich gehe ganz nach hinten. Ich tue das jetzt nicht, weil das ziemlich lang ist. Ich habe euch geschockt ein wenig, stimmt's? Weil ein Prediger muss vorne bei der Kanzel stehen. Oh, der Gott muss oben vorne bleiben und wir sind unten auf der Erde. Aber genauso wie das vielleicht für euch ein wenig komisch klingt, genau so war das schockierend, Gottes Plan für uns. Gott ist auf die Welt gekommen. Gott ist Mensch geworden, weil er uns so sehr geliebt hat. Und in Christus hat er die gesamte Sünde meines Lebens, deines Lebens, die gesamte zerstörte Identität der Menschheit auf sich genommen und ist gestorben für mich und für dich. Dadurch hat er uns Gnade geschenkt. Dadurch hat er uns eine Versöhnung geschenkt, die von uns nicht möglich war. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Gott, Christus, der keine Sünde wusste, er wurde zur Sünde, er wurde nicht sündig, aber er hat wie ein schmutziges Kleid meine und deine Sünden auf sich genommen und ist gestorben auf dem Kreuz. Gelobt sei sein Name. Und diese Botschaft schenkt neue Identität. Es führt kein Weg zu Gott. Es führt kein Weg zu einer Erfüllung des Lebens. Es führt kein Weg zu einer Versöhnung mit Gott, außer durch Christus. Und diese Botschaft ist auf der Basis nicht nur von Paulus, seiner Botschaft, sondern seines Lebens alleine. Aber die Frage heute Abend ist, basierend auf diesem Evangelium, basierend auf dieser Botschaft, wer bin ich in Christus? Wer bin ich in Christus eigentlich, Paulus? Und er gibt zwei gute Antworten. Eine Antwort, die uns oft gefällt und eine zweite Antwort, die uns weniger gefällt. Aber beide sind Provokationen, die wir heute Abend ernst nehmen müssen. Ich weiß nicht, wie du nach Hause gehen möchtest. Ich will heute Abend nach Hause gehen und näher bei Gott zu sein, wie heute gesungen wurde. Ich möchte näher bei ihm sein, ich möchte näher so wie er sein. Und Paulus spricht in erster Linie und sagt in Vers 17, dass wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Paulus war auf dem Weg nach Damaskus. Um ihn herum war Tod, wie gesagt wurde. Er ging dorthin, wie dort eigentlich im Grundtext steht, um Tod einzuhauchen. Er ging hin, um zu vernichten. Wie einst der Todesengel in Ägypten kam, um zu vernichten, so war ungefähr Paulus. Er ging herum und alles, was christlich war, war unter seinem Schwert. Er ging hin, um zu vernichten. Dort nach Damaskus, mit seiner Vorstellung, mit seinem Konzept über Gott, kommt Christus und trifft ihn. Und als ihn Christus dort trifft, geschieht etwas ganz Wunderbares. Geschieht eine totale Veränderung, die aus ihm einen Menschen, der Christus verfolgt, einen Menschen macht, der Christus verkündigt. Und das ist eine neue Identität. Was bedeutet es eigentlich, Christ zu sein? Bedeutet es, Christus sein, einmal eine Träne zu werfen, zu gießen, eine Hand zu heben? Bedeutet es, einmal ein Gebet zu sprechen, ein Kreuzzeichen zu machen, nach vorne zu kommen? Was bedeutet es eigentlich, Christ zu sein? Christ zu sein bedeutet, einen totalen Neubeginn zu machen. Christ zu werden bedeutet, eine Veränderung des Lebens um 180 Grad zu machen. Christus ist nicht gekommen, eine neue Religion zu gründen. Christus ist gekommen, um eine neue Kreation, Schöpfung zu schaffen. Er ist nicht gekommen, um die christliche Gemeinde zu trennen, zu sagen, die Pfingstler sind besser als die, die Katholiken sind besser als die oder wie auch immer. Christus ist nicht dazu gekommen. Christus ist gekommen, nicht um religiöse Denominationen zu ehren oder zu rügen. Er ist gekommen, um eine neue Identität den Menschen zu schaffen, die sie verloren haben. Dafür ist Christus gekommen. Und auf das blickt er heute Abend, das ist die Frage, was bist du? Was bist du? Eine neue Kreatur, bist du in Christus eine neue Kreatur oder nicht? Wie ist diese neue Kreatur? Wie ist diese neue Schöpfung? Paulus sieht in seinem Leben und er sagt, dass die Liebe Jesu drängt uns zusammen, weil wenn einer gestorben ist, dann sind alle gestorben. Paulus sieht, dass in dieser neuen Schöpfung, die er geworden ist, er eine Identifikation mit Christus haben muss und das zuerst in seinem Tod. Die neue Identität beginnt mit einer Änderung des Zentrums deines Lebens. Wir leben oft auch als Christen und haben uns selber im Zentrum. Wir sind im Zentrum. Wir wollen was sein. Aber Paulus sagt in Galater, ich wurde gekreuzigt mit Christus. Ich bin gestorben. Alles, was mir wert war, alles, was ich geglaubt habe, alles, was ich von mir selber gehalten habe, alle meine Dinge, die ich gut gesehen habe, alle Dinge, die ich gerne gemacht habe, alle Dinge, die ich geglaubt habe, dass sie mich von Gott oder zu Gott näher bringen, weil ich gut bin, die sind alle gestorben. Ich habe sie alle aufgegeben. Ich habe sie alle aufgegeben. Weil das Leben eines Christen basiert nicht nur auf dem Tod Jesu Christi. Das Leben eines Christen basiert auf einem persönlichen Tod mit Christus. Es ist umsonst für viele Menschen, dass Christus gestorben ist. Es ist umsonst, dass Christus für viele Menschen gestorben ist, wenn sie Menschen nicht verstehen, dass sie mit Christus gekreuzigt werden müssen. Wir lieben es, eine neue Identität zu bekommen. Wir lieben es, neue Verheißungen in Gott zu bekommen. Aber wenn es heißt, Dinge aufzugeben, möchten wir das nicht tun. Aber eine neue Identität zu bekommen, bedeutet, die alte aufzugeben zuerst. Du kannst nicht neu werden, wenn nicht zuerst das Alte stirbt. Alles ist neu geworden, sagt Paulus. Das Alte ist vergangen. Der erste Schritt zu einer neuen Kreatur ist, dass du stirbst. Zu welchen Dingen musst du in deinem Leben sterben heute Abend? Vielleicht bist du ein Christ, der seit vielen Jahren mit dem Herrn auf dem Weg wandelt, aber du strauchelst, aber du hinkst. Und dieselben Probleme in deinem Leben kommen immer und immer wieder auf. Und ich will dir sagen, das Problem in unserem Leben ist nicht die Sünde. Es ist nicht unser Problem, die Sünde, weil wir können das Problem der Sünde nicht lösen. Das Problem in unserem Leben ist, dass wir die Sünden nicht aufgeben wollen. Und Gott wird uns nicht von Freunden befreien. Gott wird uns nur von Feinden befreien. Solange wir die Sünde lieben und als Freund identifizieren, bleibt sie neben uns. Aber sobald wir bekennen und sagen, Herr Jesus, ich bin das und ich will das nicht sein, und diese Dinge in meinem Leben sind so, wie sie sind, und ich bin bereit, der Wahrheit ins Auge zu schauen. Christus, hilf mir, Sünder. Auch wenn ich seit vielen Jahren Christ bin, ich strauchle hier. Ich brauche dich hier. Und er ist derjenige, mit dem wir gekreuzigt sind. Gelobt sei sein Name. Es gibt keine Sünde. Es gibt keine Depression. Es gibt keine Furcht. Es gibt keine Ketten des Teufels, die Christus nicht brechen kann. Aber wir müssen ihn sie brechen lassen. Wir müssen ihn eingehen lassen und arbeiten lassen. Aber mit Christus gestorben zu sein, ist der erste Schritt. Ich wurde mit ihm gekreuzigt, aber ich lebe, sagt Paulus. Ich lebe, sagt Paulus. Und er spricht, er ist für alle gestorben in Vers 15. Damit alle, die nun leben, nicht mehr für sich leben, sondern für ihn, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir möchten von Christus benefizieren. Wir sind eigentlich Profitanten. Wir sind eigentlich Menschen, die gerne profitieren. Was springt da heraus aus diesem Geschäft? Weißt du, ich bekehre mich, weißt du, ich entscheide mich für Gott, aber was springt da heraus? Was springt eigentlich heraus? Und wir sind so egozentrisch, und es gibt die Möglichkeit, es gibt die Gefahr, dass wir an Christi Tod und Auferstehung profitieren wollen, aber weiterhin ein egozentrisches Leben führen wollen. Und es gibt dieses Schlagwort in diesem Jahrhundert, und das heißt Selbstverwirklichung. Ich muss mich selbst verwirklichen. Ich muss mich erfüllen, ich muss mein Leben erfüllen und glücklich sein. Aber ich will euch sagen, dass viele Kollegen von Paulus, die an Christus geglaubt haben, die mit Paulus unterwegs waren, an einem gewissen Moment in ihrem Leben aufgegeben haben und gefallen sind. Weil sie haben von Christus nur profitieren wollen. Aber Demas hat die Welt mehr geliebt, weil er hat mehr profitieren können von der Welt, die ihn erfüllt, als von Paulus, der im Gefängnis war. Aber diejenigen, die für mit Christus gestorben sind, müssen mit Christus auferstehen und für ihn leben. Der verlorene Sohn, ihr kennt seine Geschichte. Er wollte Selbstverwirklichung. Vater, weißt du was? Ich warte nicht mehr, bis du stirbst. Gib mir mein Erbteil, gib mir meinen Anteil und ich gehe mit dem, was du mir gegeben hast, und ich gehe und verwirkliche mich selber. Der Versuch, sich selbst zu verwirklichen, endet in der Verderbung. Weil der erste Schritt zur Selbstverwirklichung beginnt eigentlich mit dem Tod zu sich selbst. Niemand kann dich erfüllen und kann dich verwirklichen als der dich geschaffen hat. Und der Zweck Gottes in deinem Leben kann erst erfüllt geben, wenn du deine eigenen Zwecke, Sinne, Visionen, Träume aufgibst und Gott zu Füßen legst. Die wahre Selbstverwirklichung beginnt mit dem Tod zu dir selber, mit deinem Leben für Christus und sagst, Herr Jesus, ich bin hier. Ich bin gestorben und mein Leben gehört jetzt dir und alles, was ich tue und was ich habe, gehört dir und liegt dir zu Füßen. Es klingt wie ein Wahnsinn für die Welt. Aber für die, die es verstanden haben und die, die Christus annehmen und ehrlich sich hingeben, ist es die größte Erfüllung, die es gibt im Leben. Genau dorthin zu passen, genau dort hineinzusteigen, wo dich Gott haben möchte. In seinem Plan, in seinem Werk. Dass du genau dort verwendet bist und wirst, für was du geschaffen wurdest. Das schenkt Erfüllung und das schenkt Freude. Und Paulus sagt, auch wenn wir Christus im Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn nun nicht mehr so wie vorher. Es gibt die Möglichkeit für uns, dass wir ein Leben lang, eine Jugend lang in der Sonntagsschule aufwachsen, in die Kirche gehen, uns die Eltern in die Gemeinde bringen und wir lernen über Jesus Christus Dinge. Und wir lernen Bibelverse auswendig und wir kommen zum Gebet und wir kommen in die Kirche und wir singen Lieder und wir haben Weihnachtswunderbar-Stücke und was auch immer. Und wir wissen so viel über Christus. Aber Paulus sagt, als ich mit Christus gestorben und auferstanden bin, hat sich mein Fokus geändert. Und auch wenn ich Christus vorher gekannt habe in einem Wege, kenne ich ihn nun wahrhaftig so, wie er ist. Weil die Frage und die erste Frage, die wir uns stellen mussten, bevor wir uns fragen, wer bin ich, ist die Frage, wer bist du, Herr? Auf dem Weg zu Damaskus, der große Rabbi, der so viel über den Messias gewusst hat, über Gott, fällt blind am Boden in den Staub und fragt, Herr, wer bist du? Bevor wir nicht zu einer wahrhaftigen Erkenntnis Jesu Christi kommen, finden wir nicht zu unserer Erkenntnis. Können wir nicht zu uns finden und können wir nicht wissen, wer wir sind. Diese Erkenntnis ist für uns, und zu wissen und zu kennen, ist für uns etwas Intellektuelles, etwas Rationelles. Ich kenne viele Bibelverse über Gott, ich kenne viele Lieder über Gott, ich kann viele Predigten prägen, ich weiß sehr, sehr viel. Aber die jüdische und das Konzept von Kennen in der Bibel ist ein Konzept von einer Beziehung, aus einer Beziehung heraus. Es ist eins, über den Präsidenten Kennedy zu lesen, und es ist was anderes, dass du mal mit ihm auf dem Café warst und persönlich gesprochen hast. Es gibt einen Unterschied zwischen über Jesus zu wissen und Jesus persönlich zu kennen. Und nur wenn wir in diese Beziehung mit Christus kommen, die persönlich ist, die intim ist, können wir kennen, so wie er ist, und finden zu uns. Eines Nachts, weil er wollte nicht von anderen gesehen werden, kommt schön verborgen, versteckt jemand zu Jesus Christus. Es war Nikodemus. Ein sehr, sehr weiser Mann, ein sehr, sehr bekannter Mann, ein sehr, sehr angesehener Rabbiner. Und er kommt so schön versteckt zu Jesus. Und seine Einleitungsworte waren Worte, um zu sagen, wir wissen. Vielleicht können wir das projizieren. Johannes Kapitel 3 mit Vers 2 und 3. Er kommt zu Jesus und sagt, weißt du was, Jesus? Wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott bei ihm. Er wartet, komm, sag mir, dass ich so viel weiß. Komm, Jesus, sag mir, dass ich so viel weiß. Wir wissen, ich weiß, wer du bist. Ich weiß sehr gut, wer du bist. Und der nächste Vers? Jesus antwortet ihn, oh, Mann, du kennst mich, ist das toll. Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. wissen und Gott persönlich kennenlernen und dadurch verändert zu werden. Es reicht nicht, über Jesus zu wissen, dass er ein großer Lehrer ist, dass er Gottes Sohn ist. Es reicht nicht. Die Beziehung zu Gott, die persönlich ist, bringt Veränderung. Sie verändert dich und dadurch können wir sehen, dass wir Gott kennen, indem wir ähnlich wie Christus werden. Weil es gibt keine Möglichkeit, Gott zu kennen und der Gleiche zu bleiben. Paulus traf Jesus und er war nicht mehr dasselbe. Sein Leben lang war er nicht mehr dasselbe. Aber diese Identität, wie die Bibel sagt, in diesem Vers 17 aus 2. Korinther 5, wenn wir in Christus sind, sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist weg, siehe, alles ist neu geworden. Paulus musste radikal sein gesamtes Leben, das alte Leben, aufgeben. Er musste sehen, dass alles, was er bis da gemacht hat, alles, was er bis da war, nichts nutzen kann, sondern alleine Christus zu kennen. Und er geht so weit und er sagt sogar, im Philipperbrief sagt er, dass seine guten Taten, seine Erkenntnis und alles, was er gehabt hat, rechnet er als Dreck zu. Im Vergleich zur Erkenntnis Jesu Christi. Dieses als Dreck zu errechnen, kann man übersetzen mit gut den Hunden vorzuwerfen. Nun, ich spreche nicht über das moderne Hundefutter wie Frolic oder andere Sachen, die besser sogar als das Studentenessen ausschauen, sondern ich spreche von damals den Hunden, denen man wirklich den Müll, den keiner mehr riechen und sehen konnte, gegeben hat und die es gegessen haben. Paulus geht so weit, wisst ihr was? Mein Theologiestudium, meine Erkenntnis, mein Stammbaum, alles, was ich gehabt und war, das rechne ich als Dreck zu. Im Vergleich zur Erkenntnis Jesu Christi. Weil nichts aus deinem eigenen alten Leben kann dir helfen und kann dich näher zu Gott bringen. Das Alleinige, was dir eine neue Identität geben kann, ist die Kraft Jesu Christi, die am Kreuz gezeigt wurde. Und Paulus, der große Intellektuelle, musste gebrochen werden, musste so tief gehen und sagen, nichts Gutes ist in meinem Fleisch, nichts Gutes ist in mir. Alleine das, was mir Gott gegeben hat, allein das, was von oben kommt. Ich spreche nicht von einer Identitätslöschung, versteht mich nicht falsch. Gott will nicht deine Persönlichkeit löschen. Gott will dir keine Gehirnwäsche geben. Durch die Tatsache, dass du dein altes, sündiges Leben aufgibst und total Gott hingibst, kommst du eigentlich zur totalen Erfüllung. Es gibt einen Vers, der mich so beeindruckt in der Geschichte des verlorenen Sohnes. Der verlorene Sohn, der weit weg von Christus ging, vom Vater ging, er endet bei den Schweinen, will das essen, was die Schweine essen, aber er kann es nicht bekommen und steht dort. Und es kommt dann eine Geschichte und es kommt dann ein Vers in Lukas 15 mit Vers 17. Und er steht dort eines Tages, denkt an zu Hause, denkt an das, was die Diener seines Vaters bekommen. Und die Luther-Übersetzung sagt, er ging in sich. Aber eine bessere Übersetzung oder der Grundtext sagt, er kam zu sich. Eines Tages, als er seine Wahrheit konfrontiert, eines Tages, als er an den Vater denkt, kommt er zu sich. Zu Christus zu kommen, die Schweine aufzugeben wollen, die Welt aufgeben zu wollen, deine Identität mit den Lumpen, die du hast, aufzugeben, bedeutet nichts anderes als zu dir selber zu kommen. Es gibt keine wahre Selbstverwirklichung im Leben, als dann, wenn du dich selber aufgibst und zu Christus kommst und ihn lässt, dass er dich Sohn und Tochter nennt. Das ist die wahre Erfüllung, die Gott dir schenken möchte, die Gott mir schenken möchte. Aber es kommt nur auf dich an, ob du aufgeben möchtest oder nicht. Ich habe in meinem Leben sehr, sehr lange mit dem Alten meines Lebens, ich nenne es auf Wienerisch, herumgewürstelt. Oh Herr, ich komme und weine ein, zwei Tränen und am nächsten Tag gehe ich weiter, weil ich habe immer noch Dinge aus dem alten Leben anhalten wollen. Aber solange du Dinge deines alten Lebens nicht aufgeben möchtest und nicht durchbrechen möchtest und nicht aufgibst, gibt es keinen Neustart. Wer mir nachfolgen möchte, der verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz täglich, nicht nur einmal bei der Taufe, täglich und folge mir nach. Ihr wolltet vielleicht ein paar schöne Worte hören heute Abend. Ich will euch aber die Wahrheit sprechen, die heilen kann, die Kraft geben kann, die euch erneuern kann. Und da gibt es bei der Selbstverleugnung kein Vorbei. Wir müssen da vorbeiziehen, müssen da hinkommen. Und eines der besten Beispiele aus der Natur ist nämlich die Raupe. Ihr wisst, die Raupe ist ein kleines Insekt, oder ja, Insekt, das ein einziges Ziel im Leben hat. fressen. Ich will fressen und fett werden. Fressen und fett werden. Wo es die saftigsten Blätter gibt, will ich fressen und fett werden. Fressen und fett werden. Das Einzige ist nur essen, 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 essen. Bekommen, bekommen, bekommen. Fett, 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 fett werden. Und solange die Raupe nur frisst und frisst und sich nicht verpuppen lässt, bleibt eine fette Raupe, die im besten Fall eines Tages explodieren wird, weil sie fett ist, oder im schlimmsten Fall von einem Vogel gegessen wird. Aber die Raupe bleibt eine Raupe, solange sie sich nicht verpuppen lässt. Aber die Wissenschaft spricht von der Raupe, die sich verpuppt und zum Schmetterling wird, dass der Unterschied zwischen der Raupe und dem Schmetterling so groß ist, dass man den Schmetterling als eine neue Kreatur, als ein neues Insekt kategorisiert in der Biologie. Aber solange die Raupe nicht aufgibt, ihr altes Leben, und sozusagen stirbt, kann sie nicht erneuert werden. So geschieht es auch in Christus. Christus will uns mit seiner Heiligkeit umarmen. Er will uns einkleiden. Aber gleichzeitig will er, dass wir, wenn wir in diesem Kokon der Liebe sind, verwandelt werden in seiner Identität. Viele Menschen gehen vielleicht zum Schritt und sagen, weißt du was, Jesus, ich lasse mich von dir bekleiden, ich lasse mich von dir umarmen, aber meine Identität bleibt dieselbe. Aber sagen wir nicht sterben und aufgeben und sagen, mach du alles neu in mir. Ich will alles Alte aufgeben, nichts in meinem Leben ist gut, sondern nur du kannst Gutes geben. Nur dann kommt neues Leben und dann kommt Veränderung. Es gibt eine Herausforderung heute Abend. Und es gibt heute Abend zwei große Verantwortungen. Du kannst eine verlorene Identität haben, wie die des verlorenen Sohnes. Und du musst zu dir kommen. Du musst endlich aufwachen und sagen, nein, hier ist nicht mein Platz, so wie gesagt wurde heute Morgen. Oder vielleicht profitierst du von Jesus und du lebst in Christus, aber du lebst nur für dich selber. Und du hast keine neue Identität, sondern du betrügst dich nur selber. Aber Paulus spricht nicht nur von einer neuen Kreatur und Schöpfung in Christus, sondern er spricht auch darüber, dass wir eine Berufung in Christus haben. Nun, was das Sein und was das Tun betrifft, gibt es in unserem Kopf oft eine Vertauschung, eine Verirrung. Wir glauben oft, dass das, was wir machen, uns zu dem macht, was wir sind. Wir glauben oft, dass wenn wir Dinge machen oder Dinge haben, wir etwas sind. Markus, kannst du mir kurz deine Jacke geben? Ich habe ihn gewählt, weil er groß ist. Dankeschön. Schön vorgewärmt. Wie steht mir diese Jacke? Guter Schnitt, hm? Ich bin jetzt der Markus Graf. Ich bin jetzt ein Pastor in Graz. Und ich bin der Markus Graf. Bin ich es? Weil ich es angezogen habe. Aber so glauben wir oft, wenn wir das tun. Wenn wir für Gott was tun, wenn wir predigen, wenn wir singen, wenn wir in die Kirche gehen, sind wir auch automatisch gute Christen. Wir glauben genauso banal, wie wenn wir ein Auto sein würden, das in der Garage ist, dass wir zum Auto werden. Aber wenn ich mich in der Garage stelle, bin ich nicht automatisch ein Auto. Genauso wenig, wenn ich Markus sein Jackett anhabe, bin ich nicht der Markus. Ich danke dir. Aber so sind wir oft. Wir vertauschen die Dinge. Aber die Bibel sagt uns, dass richtig ist, ich bin und darum tue ich Dinge. Weil ich eine neue Identität in Christus habe. Darum lebe ich diese Identität aus und deswegen handle ich so wie Christus. Weil ich eine Identität in ihm habe. In mir, weil ich neu geworden bin in Christus, habe ich die DNA Jesu Christi. Wer kennt dieses Armband mit What would Jesus do? Wer weiß, was das ist? Ihr wisst, was das ist. Ein Armband, wo WWJD steht, What would Jesus do? Und die Menschen glauben, wenn man dieses Armband trägt, dann geht man herum und wenn man Blödsinn machen möchte, sagt man so auf und sagt, oh, was würde Jesus jetzt tun? Lass mich nachdenken. Okay, dann tue ich das auch. Aber ich sage, das klappt nicht. Ich habe das Armband gehabt und es ging immer schief. Weil das Problem ist, wir versuchen oft, weil wir Dinge tun, möchten wir etwas sein. Das Problem ist genau das. Wir müssen zuerst die DNA Jesu Christi in uns haben und dann leben wir automatisch wie Jesus. Lebt in dir Jesus Christus, der Überwinder, wirst du überwinden. Lebt in dir Jesus Christus, der Hochheilige, wirst du anfangen, heilig zu leben. Lebt in dir Jesus Christus, der Sohn Gottes, der in Anfechtung standhaft sein konnte, wirst du es auch sein. Nicht, weil du es dir vornimmst, nicht, weil du es dir einredest, sondern weil Christus in dir lebt. Und weil du seine DNA hast, lass mich es DNA nennen, fängst du an zu leben wie Christus. Es ist eine neue Natur. Du musst nicht sagen, oh, ich muss jetzt 5 Minuten am Tag beten. Sondern deine Natur, Jesu Christi Natur, die mit dem Himmel vor eins sein möchte, wird dich zum Gebet bringen. Du wirst Durst nach Gott haben. Du wirst nicht denken, oh, ich muss heute 2 Kapitel aus der Bibel lesen. Das Wort Gottes wird deine Nahrung sein. Du wirst es lieben. Du musst nicht denken, oh, ich darf heute nicht lügen. Sondern Christus, der die Wahrheit ist, der in dir lebt, wird aus dir nur die Wahrheit herausbringen. Und dich näher zu Gott bringen. Wir vertauschen oft das oft in unserem Leben. Aber basierend auf der Identität, die wir in Christus haben, kommt aus dieser Identität eine Berufung heraus. Aus dieser Identität, die wir in Christus haben, kommt eine Berufung heraus. Und Paulus fragt ein zweites Mal, wer bin ich in Christus? Und er antwortet in Vers 19 und 20, er hat uns aufgegeben, das Wort von der Versöhnung, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Die Identität in Christus ist eine neue Natur, die wie Christus ist, die gestorben ist, die auferstanden ist und wie Jesus lebt. Und die zweite Antwort ist, du bist ein Botschafter Jesu Christi. Du bist berufen und dir wurde eine Botschaft gegeben. Und die Botschaft, die dich zu einer neuen Kreatur gemacht hat, ist die Botschaft, die dir Gott gegeben hat, weiterzubringen. Botschafter sind Menschen, die von einem Gott, von einem König gesendet wurden, im Namen dieses Königs ihn zu vertreten und zu gehen und zu verhandeln und die Botschaft zu überbringen. Genauso hat Gott uns gerufen, hat uns befreit, hat uns Erneuerung geschenkt und schickt uns nun, dass wir diese Botschaft zur Welt bringen. Ich glaube ganz aus ganzem Herzen, dass Christus, der uns erneuert hat, eine Botschaft zu uns gibt und uns nach Österreich schickt. Aber ich möchte sagen, ich weiß und ich glaube, wir alle wissen, dass Gott einen Plan für Österreich hat. Ich glaube, dass Gott etwas Mächtiges in Österreich tun möchte. Ich glaube, dass Gott Dinge verändern möchte. Ich glaube, dass so wie im Alten Testament der Prophet sagt, ich möchte etwas Neues tun. Aber damit ich etwas Neues tun kann, brauche ich neue Schöpfungen. Gott tut nichts Neues mit alten Menschen. Gott tut nichts Neues mit alten Menschen. Gott will dich verändern und durch dich Veränderung bringen. Gott will dir eine Botschaft geben und mehr als das, er will dich zu einer Botschaft machen, sodass der Botschafter die Botschaft wird und in die Welt hinausgeht und sagt, Christus ist das Leben. Und in Christus gibt es Identität und in Christus gibt es Erneuerung. Eine wahre Identität in Christus bedeutet, ein Amt in Gott zu bekommen. Es gibt keine arbeitslosen Christen. Jemand, der in der Gemeinde seit Jahren sitzt und sagt, ich weiß nicht, was ich zu tun habe, ich komme in die Gemeinde, ich höre Predigten an, ich setze mich hin, ich gebe meinen Zehnten vielleicht. Nein, jemand, der in Christus ist, der hat eine Identität gefunden. Alles sind Botschafter berufen zu sein, um in die Welt eine Botschaft zu bringen über Jesus Christus. Aber es gibt auch spezielle Berufungen. Gott hat dir und mir eine spezielle Berufung gegeben. Aber all das wirkt zusammen und zielt zusammen, um einer verlorenen Welt Christus zu bringen und Christus zu präsentieren. Es hat mich jemand in der Pause gefragt, wie kann ich meine Berufung finden im Leibe Christi? Und ich wollte die Antwort geben, wenn du es herausfindest, dass es da ein Rezept gibt mit 5 Schritten, komm und sag es mir auch. Ich kann dir nicht sagen, was deine Berufung in Christus ist. Ich kann sie erkennen im Laufe, wo du anfängst, sie zu kennen. Aber ich kann dir sagen, dass deine Berufung in Christus du finden kannst, wenn du dich Christus näherst. Wir wollen oft Dinge von Gott erfahren, ohne ihn persönlich zu kennen. Wir wollen manchmal erfahren, Herr, wem willst du, dass ich heirate? Aber bevor interessiert uns überhaupt nicht, was Gott in unserem Leben vorhat. Wir haben kein Interesse, Gottes Herz zu kennen. Wir haben kein Interesse, Gottes Gedanken zu kennen. Herr, gib mir was für mich Gutes und sag es mir. Und Gott sagt, nein. Willst du Dinge über dich selber erfahren? Komm und lerne mich kennen. Und wenn du anfängst, Gottes Herz zu kennen, wenn du anfängst, ihn zu lieben, nach ihm zu trachten, wenn du anfängst, in Christus gefüllt zu werden, füllt sich dein Leben, dein Herz mit der Identität Christi und mit der Berufung, die du von ihm bekommen hast. Umso mehr wir Gott kennen, umso mehr kennen wir uns selber. Umso mehr wir uns selber kennen, umso mehr kennen wir die Berufung, die er uns gegeben hat. Klingt eigentlich sehr simpel, oder? Und doch so schwierig oft. Weil wisst ihr was? Wir wollen oft diese Dinge nicht hören. Wir wollen eigentlich oft Gottes Stimme nicht hören. Weil er wird uns vielleicht was sagen, was uns nicht gefällt. Und Gottes Stimme, wenn er spricht, zeigt auf ein Ziel, zeigt auf einen Ort. Und wisst ihr, was der Ort ist? Das Kreuz Jesu auf dem Hügel. Willst du eine neue Identität? Beim Kreuz ist deine Sünde bezahlt worden. Willst du einen Durchbruch in deinem Leben? Geh zum Kreuz und gib dein altes Leben auf. Willst du ein Leben lang neben Jesus bleiben? Geh und nimm das Kreuz und geh ihm nach. Willst du wissen, was Gott mit deinem Leben vorhat? Sei bereit, das Kreuz zu nehmen und so behandelt zu werden und dem nachzugehen, der gekreuzigt wurde. Zu das ruft dich Gott und zu das ruft mich Gott heute Abend. Wir müssen uns von Gott tragen lassen. Es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht unsere Botschaft. Es ist nicht mein Dienst, es ist nicht dein Dienst. Es ist Gottes Berufung, es ist Gottes Gnade, es ist Gottes Liebe. Und Jesus sagt in Johannes Kapitel 3, dass derjenige, der von neuem geboren ist, ist wie der Wind. Du weißt nicht, von wo er kommt, du weißt nicht, wohin er geht. Der Wind trägt ihn. Und wisst ihr, wie der Adler Angriffe macht? Ich ende auch mit dem Adler, wie heute in der Früh. Wisst ihr, wie der Adler angreift und wie der Adler seinen Dienst macht? Er fliegt hinauf auf eine hohe Klippe, auf eine hohe Klippe. Dort stellt er sich auf den Rand und wartet und schaut. Und der Wind bläst. Und er spürt den Wind in den Federn. Und dann kommt eine Brise. Und wenn die Brise kommt, spürt er den Puls, öffnet die Flügel und lässt sich gehen und gleitet. So ist der Mensch, der im Dienst Gottes steht. Er fliegt nicht nach seinem GPS. Er fliegt nicht nach seinen Wünschen. Er steht in Christus, hat sich aufgegeben, lebt für Christus. Christus lebt doch in und er lässt sich leiten, wo auch immer in der Wind fliegt und leitet. Willst du wissen, was Gott mit deinem Leben vorhat? Dann frage ich dich vorher, bist du bereit, alles aufzugeben und zu tun, was er möchte? Diese Menschen spüren den Wind des Geistes und lassen sich leiten. Diese Menschen leben nicht mehr nach eigenen Instinkten, leben nicht mehr nach eigenen Gedanken. Diese Menschen leben nach eigener Vorstellung, haben sie aufgegeben. Sie leben nach Christus. Und sie wissen, dass in Gott alleine die Kraft ist. Meine Worte waren heute Abend vielleicht schwach. Ich fühle mich schwach. Aber ich weiß ja aber den Gott, der mich liebt. Ich habe in den letzten 2 Jahren in mir nur Schwächen entdeckt. Gott hat mir gezeigt, dass ich nichts bin. Aber eines Tages kommt zu Christus eine Frau, blutflüssig. Alle haben sich hinausgestoßen. Die Bibel sagt, es war die blutflüssige Frau, das war ihr Titel. Die blutflüssige Frau. Und sie kommt zu Jesus und sagt, wenn ich ihn nur berühren kann. Wenn ich ihn nur berühren kann, ist genug. Sie drängt sich durch die Menge und kommt zu ihm und berührt den Saum seines Kleides. In dem Moment wurde sie geheilt und aus Christus ist eine Kraft gekommen. Und der sagt, wer hat mich berührt? Wer hat mich berührt? Und zitternd kommt sie und sagt, alles was geschehen ist. Und diese Frau, die blutflüssige Frau hieß, bekommt eine neue Identität. Und er sagt, Tochter! Dein Glaube hat dich errettet. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, welche Sünde dich kategorisiert. Du bist derjenige, der das und das macht. Derjenige, der das und das gemacht hat. Aber heute Abend kannst du Jesus berühren. Er kann dich Sohn nennen und Tochter. Berühren heute Abend. Geh runter vom Stolz. Geh runter von dem, was du glaubst, dass du bist und kannst. Komm und berühre Christus. Wisst ihr, wieso der verlorene Sohn nach Hause kommen konnte? Weil es ein Zuhause für ihn gab. Du suchst eine Identität. Du suchst, wer du bist. In Make-up, in Schmuck, in Mode, in Muskeln, in Filmen, in was auch immer. Du suchst eine Identität und du findest sie nicht. Du bist wie ein Mensch ohne Zuhause. Aber heute Abend kannst du nach Hause kommen, weil es gibt ein Zuhause. Es gibt ein Zuhause für dich. Es gibt ein Zuhause für deine Seele. Es gibt ein Zuhause für das Herz, das so weit weg von Gott vielleicht war. Es gibt ein Zuhause für dich. Ich lade dich ein, aufzustehen. Ich weiß nicht, was du heute machen möchtest. In 10 Tagen fliege ich wieder nach Amerika und ich fliege von zu Hause nach Hause oder von nichts nach nichts. Aber ich will heute Abend nach Hause kommen. Wisst ihr, wo das Zuhause für mich ist? Am Kreuz Jesu. Ich weiß nicht, was du heute Abend machen möchtest. Vielleicht bleibst du stolz in der Bank sitzen, aber ich werde hier nach vorne kommen und als Erster hinknien und sagen, ich komme nach Hause heute. Ich will nach Hause kommen heute Abend. Und wenn du nach Hause kommen möchtest zu Christus, lade ich dich ein, heute hier nach vorne mit mir zu kommen. Komm nach Hause. Komm nach Hause heute Abend. Gib dein Leben auf, gib deine Sünde auf. Sei nicht zu stolz. Christus wurde gekreuzigt. Und alle, die so wie er sein möchten, akzeptieren das. Der Herr segne euch. Es ist noch Platz am Kreuz. Komm, egal wie viele Jahre der Bekehrung du hast, komm. Egal wie, ob du getauft bist oder nicht, komm. Wir wollen für dich beten heute Abend. Ich mache einen zweiten Aufruf. Du bist im Heiligen Geist getauft worden, vielleicht in den letzten Tagen oder letzten Jahren. In dir hat ein Feuer gebrannt, dass du dein Leben für Gott lebst. In dir war eine Berufung, dass du dein Leben hingibst und für Christus lebst. Aber du hast angefangen, für dich selber zu leben. Du möchtest von Gott gesegnet werden. Du möchtest von Gott bekommen. Du möchtest wie die Raupe fressen und fett werden. Und heute Abend dringt noch einmal der Wind durch deinem Herz und sagt, öffne deine Flügel und lass dich leiten, weil ich brauche dich in meinem Dienst. Du hast deine Berufung begraben und du weißt es und du spürst es. Und Gott sagt, heute Abend brauche ich dich, komm, komm und lass dich gebrauchen, lass dich gehen. Was ist deine Berufung? Und wo stehst du? Komm nach vorne, sagt Jesus, ich kapituliere vor dir. Ich kapituliere vor dir, weil ich habe meine Berufung begraben. Ich komme zu dir, wenn ich was brauche. Ich komme zu dir, wenn mein Gewissen mich betrübt. Ich komme zu dir, wenn ich Schmerzen habe. Ich komme zu dir, wenn ich heiraten möchte. Ich komme zu dir, wenn ich Geld brauche. Aber nein, ich komme zu dir, weil ich möchte, dass du in mir lebst. Ich komme zu dir, weil dein Geist in mir leben soll. Ich komme zu dir, weil ich möchte für dich leben. Die Leute, die Missionare sind, die Leute, die für Jesus sterben, sind für uns VIP-Christen. Aber ich will euch heute Abend sagen, ein außergewöhnliches, ein radikales Leben für Christus ist die Normalität. Wahre Christen leben radikal. Wahre Christen lassen alles vorbei und gehen und leben für Christus. Willst du radikal für Christus leben? Ich lade dich heute ein, mit mir gemeinsam uns Jesus hinzugeben. Ich kann es nicht tun. Ich schäme mich so oft vor Christus. Ich falle so oft in die Sünden, wo ich so oft gefallen bin. Ich bin so schwach in meinem Charakter. Ich bin so schwach in meinem Reden. Ich kann nicht mal eine Nacht wach bleiben, ohne am nächsten Morgen umzufallen vor Müdigkeit. Ich kann nichts tun. Aber ich kann zu dem kommen, der meine Flügel mit Wind füllen kann, der mich erfüllen kann und der mich gleiten lassen kann. Give the will to Jesus. Heute Abend heißt es nicht, Jesus ins Auto einsteigen zu lassen. Heute Abend heißt es für mich und für dich, auf den Beifahrersitz zu steigen und Jesus das Lenkrad zu übergeben. Ich möchte heute Abend tun. Und ich lade die Pastoren und die Diener des Herrn heute Abend ein, für uns und mit uns zu beten. Lass uns gemeinsam ins Gebet kommen. Wir können im Lobpreis singen vor dem Herrn. Wir können beten, aber ich weiß, es ist spät, aber vergesst mal die Uhr und lasst euch gehen. Vergesst einmal die Uhr und lasst euch gehen. Lasst uns singen, lasst uns beten. Und wer kommen möchte, kann kommen. Lasst uns beten, Brüder.
Jesus Christus.